Emovotion, der E-Mobility-Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Hallo Michael Locke Scharnberg, grüß dich.
Das ist irgendwo sein Spruch. Hallo, moin moin.
Ja, ich weiß. Moin moin. Und auch mit dabei Wolfgang Paul. Grüß dich, Wolfgang. Hi.
Hallo zusammen.
Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht gerade wundern, warum spielen die da Musik ein und wieso heißt das da irgendwie Emovotion und was ist denn das und was soll denn das? Eigentlich ganz einfach. Diese Musik habe ich selber gemacht, naja, stimmt nicht ganz, sondern mit KI-Unterstützung. Da gibt es eine Webseite, da kann man das machen und das funktioniert erstaunlich gut. Und das habe ich deswegen gemacht, weil wir heute über künstliche Intelligenz sprechen möchten, natürlich in Bezug auf Autos und nicht auf Musik. Könnte man auch machen. Mario Herger ist bei uns. Grüß dich, Mario.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich kann nämlich zu Recht sagen, wiederzusehen, denn du warst schon mal zu Gast hier in diesem Podcast. Da hieß der noch anders. Da haben wir uns in einem Hotel getroffen. Du wusstest sogar noch den Namen des Hotels, nämlich Hotel Zeppelin in Stuttgart, direkt gegenüber des Hauptbahnhofes. Erinnerst du dich noch so ganz bisschen an mich?
Ja, natürlich. Ja, wir waren ja zu dritt, haben dort, glaube ich, auch eine Dreiviertelstunde geplaudert damals im Foyer.
Das genau. Und damals haben wir schon über den Autopiloten gesprochen, unter anderem bei Tesla. Und ich habe ja einen Kumpel, der hat 2017, genau wie ich, im März 2017 sich sein Model S angeschafft. Allerdings hat er einen Unterschied gemacht zu mir. Er hat nämlich damals FSD dazu gekauft für 7.500 Euro. Jetzt haben wir das ja nicht mehr 2017, sondern 2024. Er hat immer noch kein FSD. Glaubst du, Mario, dass er irgendwann das FSD auf sein Auto bekommt, bevor es auseinanderfällt?
Nun ja, wir haben ja das in den USA, haben ja wir als Benutzer bereits seit jetzt 2 Jahren auf den Autos. Vielleicht dazu sage ich, ich lebe in Kalifornien, schon seit über 20 Jahren. Und soviel ich verstanden habe, soviel die Gerüchteküche ja brodelt ist, dass bei Musk ja jetzt auch bei den verschiedenen Verkehrsbehörden in Europa die FSD vorführt und eben versucht auch herauszufinden, wie so ein Lizenzierungsprozess potenziell sein könnte, dass man die rausbringt. Ja. In den USA ist es ein bisschen anders. Da kann man das auf das Fahrzeug aufspielen als Level-2-System sozusagen und muss da nicht so wirklich durch einen Prozess gehen. Das ist halt, heißt halt Supervised. Jetzt haben sie es umbenannt von FSD Beta auf FSD Supervised. Also der Fahrer ist immer noch dafür zuständig. Aber ich glaube, es wird schon irgendwie kommen, weil irgendwann muss man das ja auch in Deutschland und in Europa haben. Also wir können uns da nicht abhängen lassen. Ja? Wir haben ja das Problem, dass bei uns ja überhaupt nichts los ist. Ne? Wir sind mehr oder weniger eine Wüste, was autonomes Fahren betrifft. Wir reden alle vom automatisierten Fahren, was zugleich auch ein Wortbegriff ist, wo man sieht, wie die Ambitionen völlig andere ist. Ne? Man will eigentlich bessere Fahrerassistenzsysteme machen. Man zielt nicht auf die Sterne, um auf den Mond zu landen, sondern man zielt auf die nächste Straßenkreuzung und dann landet man 5 Meter vorher. Ja, also du siehst schon, ich habe da schon gewisse Meinungen dazu, leider will ich da etwas, also dass wir die FSD sehen werden, glaube ich schon auch in Deutschland, aber was uns mehr bekümmern sollte auch ist ein bisschen, dass das nicht von uns kommt.
Ne? Aber haben wir nicht grundsätzlich in Europa und in Deutschland ein Problem mit Digitalisierung und wenn wir uns Amerika angucken, hängen wir doch wirklich auch ansonsten zurück, nicht nur beim Autopiloten oder was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist leider, du hast recht. Du kannst kein Dach aufsetzen, wenn schon die Grundmauern fehlen. Ne?
Und, das Fundament fehlt.
Das Fundament fehlt, die Grundmauern fehlen. Ja, das perpetuiert sich. Also du hast Wir haben von Internetausbau über Glasfaserkabel oder Breitbandfunk, ja, mobilen Funk bis zu Datenschutzgesetz, der mehr oder weniger verhindert, dass wir dichte Daten haben, selbst im Industriebereich nicht. Ja. Und die braucht man wiederum, um KI wirksam zu machen. Um solche Fahrzeuge zu trainieren und Material, also Daten zu sammeln, musst du sie erfahren lassen. Da muss man dazu wissen, dass diese Fahrzeuge ja eine ganze Reihe von Kameras haben. Ich meine, allein der Tesla hat 8 Kameras und dann ein Waymo, also zum Beispiel so ein wirkliches selbstfahrendes Auto auf Level 4, wie das von der Google-Schwesterfirma Waymo ist. Der hat 29 Kameras, 5 LiDARs, mehrere Radars, 4, 5, 6 Radar und Ultraschall. Und da werden natürlich massiv Daten gesammelt. Und das stößt dann natürlich schon einmal auf, speziell im deutschsprachigen Raum. Und was man da alles nicht machen darf und genehmigen und dass man vorsichtig ist, man kann schon gar keine richtigen Daten sammeln, um dann so einen Supercomputer damit zu füttern und zu trainieren. Ja. Ich muss dazu sagen, natürlich auch aus unserer Geschichte her ist es ganz klar, warum wir so reagieren. Wir hatten halt zwei Regime, die aus unserem Kulturkreis gekommen sind, die massiv Datenschutzverletzungen gemacht haben gegenüber ihren Bürgern und damit auch die Menschen getötet haben, ja, verfolgt haben, getötet haben, eingesperrt haben. Und da ist man halt sehr sensibilisiert in unserem Sprachraum. Ja. Aber es führt dazu, dass wir halt hier zurückfallen.
Ich glaube alleine schon, wenn das aus datenschutzrechtlichen Gründen nachher irgendwann erlaubt sein sollte, ich glaube die ganze Infrastruktur, ich glaube das verbraucht ja auch Unmengen an Energie. Ich glaube, da hängen wir in allen Bereichen, hängen wir zurück. Egal ob es die Ämter sind, wo man sich halt ein PDF downloadet und dann kann man das nur zurückschicken. Also ich glaube, es hängt, wie du schon sagst, an dem gesamten Fundament. Und wenn wir es dann dürfen, dann ist noch die Frage, ob die Rechenzentren das überhaupt schaffen könnten, ob wir überhaupt so eine großen Computer in Europa haben. Was meinst du, das wäre denkbar in Europa?
Nun ja, ich meine, das ist immer so vergleichbar wie, das ist dieselbe Diskussion wie, woher kommt der Strom für die Elektroautos? Ja? Die Frage oder diese mehr geladene Frage, woher soll all nur der Strom kommen? Dabei denken die Leute auch nie daran, dass man, um Flüssigkraftstoffe bereitzustellen, also zu fördern, zu produzieren, bereitzustellen, extrem viel Energie braucht. Und damit man Zahlen sagen, 2,8 mal so weit fahren kann mit Elektroautos, wenn man das gleich in Strom umsetzen würde. Und das ist natürlich jetzt mit KI, die auf GPUs, also auf diesen Graphic Processing Units läuft, ja, und verschiedenste Cloud-Services, wo zigtausende davon laufen. Das bedeutet zwar auch, dass da viel Energie von denen verwendet wird, aber auf der anderen Seite werden damit wiederum sehr viel andere Verschwendungen hinten angehalten, weil wenn ich zum Beispiel Crashtests simulieren kann, ja, sehr viel simulieren kann schon vorher, dann muss ich nicht in der Wirklichkeit Atome sozusagen fördern und zerstören, sondern kann das schon vorher simulieren und da hat man dann den nachhaltigen Vorteil.
Ich bin dem vorhin ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Wir sollten vielleicht den Mario Herge auch erstmal ein bisschen vorstellen, weil der ein oder andere weiß vielleicht gar nicht, wer das ist. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Er ist sehr bekannt, auch in der E-Mobil-Szene. Und ich tue mich ein bisschen schwer mit der Berufsbezeichnung für dich, weil du hast so viele Dinge gemacht. Also ich weiß, du lebst im Moment im Silicon Valley. Du bist jetzt gerade, wenn wir dich erwischen, in Österreich in einem Hotel in Wien und bist, kann man sagen, Berater, kann man das so sagen? Oder ja, Buchautor sowieso?
Nein. Berater. Ich mache nicht wirklich sowas wie Beratungsprojekte, sondern ich bin Technologietrendforscher. Ich schaue mir Technologietrends an, die mich interessieren, schreibe Bücher dazu. Okay. Und zwar, weil ich im Silicon Valley lebe, lebe ich schon so ein bisschen in der Zukunft. Ja? Wir haben also schon die selbstfahrenden Autos. Ne? Wir haben Tesla. Ich musste 2017 fast noch immer erklären, wer ist Elon Musk. Ja? Das kann man sich heute ja nicht vorstellen. Damals, 2013, 2014, war das schon der bekannte Hund, wilder Hund dort im Silicon Valley. Das musste man in Deutschland noch erklären. So, weil ich in dieser Zukunft lebe und ich immer wieder Besucher hatte aus dem deutschsprachigen Raum, weil ich eben schon länger dort bin, haben wir gesagt, du Mario, da ist jetzt gerade jemand da, vielleicht willst du mit dem plaudern, du bist ja schon lange da, kannst dir noch was erzählen. Ne? Und dabei hat sich herausgestellt, dass ich natürlich auch viele Leute aus der Automobilbranche hatte. Und die haben mir dann immer diese stereotypische Sachen gesagt, Tesla geht jetzt eh pleite und die Spaltmasse sowieso und autonomes Fahren, das kommt nie und nimmer. Ja. Und dann sitzt du da und denkst du, sag, habt ihr null Ahnung von dem, was hier los ist? Weil hier fahren die autonomen Autos herum, die Teslas. Schaut euch das einmal an. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute aus der Industrie selber wenig Ahnung über diese Dinge hatten oder so starke Vorurteile oder Meinungen, dass sie blind waren für dem, was das wirklich ist. Und das ist, weil sie das durch die Filter wiederum der eigenen Medien sehen. Ja, sie lesen ja dann keine englischsprachigen Medien, sondern sie lesen dann erst wieder Spiegel. Und die haben einen bestimmten Spin auf diese Themen gehabt. Und ich habe mir gedacht, das stimmt doch so nicht, was ihr sagt. Ich glaube, ich muss einmal so eine Bestandsaufnahme machen, was hier im Silicon Valley los ist im Bereich Elektromobilität und autonomes Fahren, was ich so sehe. Und da waren ja damals beispielsweise im Jahr 2017 über 70 Unternehmen, die hatten eine Lizenz, autonome Fahrzeuge auf allen öffentlichen Straßen in Kalifornien zu testen. Kalifornien ist flächenmäßig 10% größer als Deutschland, hat aber nur die Hälfte der Einwohner. Und sie kannten vielleicht, wenn man von autonomen Autos geredet hat, haben die Leute immer gesagt, ja, Tesla Autopilot und dann Google Waymo, sowas, ja. Und das war's. Und dann zeige ich diese Videos und die Namen und 76 verschiedene und dann sind sie alle da gewesen und sind jetzt die Augen rausgefallen. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Das kam dann 2017 heraus, wo ich seine erste Bestandsaufnahme gemacht habe. Und obwohl es ein relativ trockenes Thema ist, hat sich das sehr gut verkauft tatsächlich, weil natürlich in Deutschland ist ja ein großer Automobilmarkt, da ist ja eine große Industrie, da hat ja jeder eine Meinung dazu. Das hat wirklich jeder eine Meinung. Und es gab auch dann viele Leute, die mir dann gesagt haben, sie haben das jetzt 20 Mal schon verschenkt oder 80 Mal verschenkt und ich war völlig baff. Weil sie das Gefühl hatten, da ändert sich was und das sieht aber keiner, weil sie eben eine gewisse Betriebsblindheit hatten. Ja? Und da habe ich mich eben in diesem Blog, den ich dazu habe, begleitend eben auch an ein deutsches Publikum gewandt, dass ich so eine andere Sicht bringe, dass ich so diese deutsche Bubble so ein bisschen durchbohre aus der Silicon Valley Bubble aus. Ja? Und deshalb werde ich auch immer eingeladen dann, bei Konferenzen, bei Unternehmen, die im Automobilbereich sind, dass ich einmal so die Silicon Valley Brille reinbringe. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt viele Follower habe auf dieser Website und dann auch viele immer wieder mich dann ansprechen, wenn sie in Silicon Valley kommen, dass sie jetzt gerne mal Robotaxi fahren gern würden. Wir haben jetzt mittlerweile Robotaxi-Flotten, da sitzt kein Fahrer mehr drin, da fährt das Auto leer herum in San Francisco und dann hupfen wir rein, fahren dort mit. Und ich versuche das wirklich allen zu ermöglichen, wenn ich da bin, weil das ist das, was sie mit nach Hause nehmen und dann ist es selbstverständlich geworden. Also ich habe mittlerweile über 200 Fahrten gemacht, mit Cruise 140, mit Waymo über 60 oder 70 Fahrten jetzt und ich hatte immer zwei, drei Leute mit mir. Ne? Also da kannst du herausrechnen, wie viele Leute ich mitgenommen habe. Unter anderem auch den Staatssekretär Stefan Schnorr aus dem Verkehrs- und Digitalministerium beim Wissing. Ne? Also solche Personen und Journalisten und links, rechts, kreuz, quer von Volkswagen, von verschiedenen Automobilfirmen, Mercedes. Und das ändert die Perspektive dann. Und das sehe ich als meine Aufgabe auch, sozusagen die Cassandra zu sein für den deutschsprachigen Raum und aus dem Silicon Valley zu berichten, wo ich dann sage, wo ich dann oft von manchen zum Boomern gemacht werde, weil sich manche in ihrer patriotischen Ehre angegriffen fühlen. Dabei sage ich aber nur, bin ich nur der Botschafter. Ja? Ich überbringe die Botschaft. Ich sage, ihr seht nicht, was da kommt. Ihr seid 5 bis 7 Jahre in diesen Technologien hinten nach. Ja? Und diese Diskussion um Technologieoffenheit, was Antriebsstrang betrifft, das lenkt so ab von eigentlich, was sie machen sollten. Ja? Und digital, wir haben das schon ja, besprochen, digital, autonomes Fahren. Wir sehen ja, dass kein einziger der deutschen Hersteller ja wirklich eigene Technologie macht, sondern dass sie immer einen Partner brauchen. Die kommen aus Israel oder aus den USA. Und dann haben wir noch die Chinesen, ne? Die chinesischen Hersteller, die da jetzt auch auf den Markt drängen und uns bedrohen. Und die Gefahr für uns ist, dass wir diese Industrie, wo wir die besten Autos der Welt gebaut haben bislang, wo wir diese Industrie erfunden haben, die ersten Autos gebaut haben. Ja. Und ich sage das als Österreicher, weil die Porsche und die Pirche sind ja Österreicher eigentlich, ne, die immer noch eine Mehrheit Volkswagen haben. Das betrifft uns alle. Ne. Und wir dürfen diese Industrie nicht verlieren. Ne. Und wenn wir aber dem Alten anhängen und die neuen Unternehmer jetzt alle schlecht sprechen und selber aber aus dem eigenen Land keine neuen Unternehmer kriegen, also zum Beispiel, wer kennt das Startup, das aus Deutschland stammt, das autonome Autos entwickelt? da gibt es nichts Ernsthaftes. Ja, da fällt einem nichts ein. Dabei haben wir 40 im Silicon Valley alleine. Dann haben wir ein Problem, und zwar ein massives Problem. Und eigentlich ist es schon vorbei.
Ich sehe das genau, wie du das beschrieben hast. Ich hatte gerade, also man, jedes Wort klebt man dran und sagt, genau so ist es. Ich hatte noch eine Sendung vor kurzem gesehen und von einem Prominenten, der dabei war, also ein Moderator, lehnt in Stern TV 3 Leute ein. Alle 4 insgesamt sind Verbrennerfahrer, und dann kannst du dir vorstellen, wie die Diskussion abläuft. Ja? Der Einzige, der noch ein bisschen angehaucht war, war ein grüner Fraktionsvorsitzender, der ein bisschen was als Fürsprecher gesagt hat. So, die ganze Diskussion hat sich unendlich verquert in Dinge, wo man sagt, die sind mindestens 7 oder 8 Jahre alt, und die wühlt man dann wieder auf. Ein Sportreporter, der dabei ist, ein sehr namhafter, ich habe ihn mittlerweile mal angeschrieben, er war sehr nett, dass er mir zurückgeschrieben hat, hat dann wieder Begründungen von sehr alte, antiquierte Sachen aufgetan.
Du darfst ruhig Leute, den Namen sagen, es war Kai Ebel, mit dem du diskutiert hast, ich habe das auch durchgelesen. Also sowas von gestrig und unwissend, das ist schon krass.
Wenn Leute das prominent wiederholen, dann wissen wir in diesem Land, das sind ja Sprachrohre, das gucken ja viele wie die Sendung Grips oder, ne, wenn das die mediale Verbreitung ist, auf die jetzt Menschen setzen, siehste, der Kai hat das gesagt, das ist alles Quatsch hier, und dann laufen die natürlich einer Blase hinterher, die in eine falsche Richtung führt.
Und dann könnten wir das böse sein und die überlegen, ob das wirklich vielleicht von der Automobilindustrie halt so gesteuert ist. Lobbyismus. Wollen die noch weiter ihren Verbrenner, ihren Diesel, der jetzt noch ein bisschen sauberer wird, verkaufen? Und das ist genau das Problem. Genau, wir reden und reden, und die einen reden so und die anderen so. Und wir wissen eigentlich, dass wir immer den Amis 6, 7, 8 Jahre hinterherhinken. Und warum ist das jetzt so? Weil die deutsche Mobilindustrie, wie der Mario schon sah, im Grunde das nicht allein entwickeln kann. Also wir haben früher in Dreischicht Volkswagen gebaut. Die Chinesen, habe ich gerade gelesen, die Entwicklerteams arbeiten also in 3 Schichten. Und daran kann man schon die Unterschiede sehen, meiner Meinung nach, in welche Richtung das geht. Also wir schaffen uns im Moment selber ab, wenn wir da nicht umdenken.
Ja, es hat ja noch ein paar andere Sachen zu tun, ne? Wenn wir von einem Antriebsstrang, also von einem Technologiewandel reden, hier im Thema jetzt Antriebsstrang oder ob man jetzt noch manuell steuert oder ein autonomes Auto dann nachher hat, das ist ja nicht nur ein Technologiewandel, sondern das ist auch eine Identität, die weiter weggenommen wird. Ja? Stellt euch das einmal vor, du hast eine Person wie einen Fritz Indra, ja, oder einen Motorenpapst, wie auch immer die alle heißen, die haben 40, 50, 60 Jahre lang Motoren verbessert, gebaut. Da sind sie die Experten, da haben sie einen Ruf, das können sie. Ja? Und jetzt kommst du und sagst ihnen, naja, es geht alles Elektro, eure Technologie geht jetzt ins Museum. Das ist ja eine Krise für diese Personen, ne? Weil deren Lebenswerk jetzt verschwindet. Und in einem Unternehmen, wenn du bei BMW oder Mercedes, ja, wenn die Leute, die am Motor gebaut haben, die entwickelt haben, die sehen jemand, ne? Die können damit reden, die haben einen Ruf in ihrem Umfeld von Peers. Ja? So, und jetzt zählt das auf einmal nichts mehr. Dann ist das eine Krise, die sie haben, dann verlieren sie ihre Identität, und da tritt dann das Immunsystem schlägt dann zurück. Stell dir einfach mal vor, ich meine, kannst du dir bei Fast and the Furious Vin Diesel vorstellen, dass der statt da über den Motorraum gebeugt, da mit Zangen herumwerkelnd nach Öl stinkend Benzin, ja, und dann kommen die Mädels da in den Hotpants und engen T-Shirts daher, ja, und dieses Geräusch. Kannst du dir vorstellen, dass er das jetzt mit einem Computer und sozusagen so sein System hier tuned? Nein, der Manta Money, den stellst du auch nicht so vor. Ne? Das heißt, es ist eine Identität für die Personen. Jetzt nimmst du ihnen die weg, und das ist für die nicht tragisch. So wie du vor 100 Jahren, 120 Jahren musstest du als echter Mann über Pferde reden können. Ne? Also, und dann musstest du plötzlich über Autos reden. Da hast du was Neues lernen müssen. Das ist ein harter Weg. So. Und damit reagieren die Leute halt so allergisch, und das ist dieser Widerstand, und das kommt aus dieser Gegend. Ne? Und da haben viele Leute ein sehr komfortables Leben für sich geschaffen, sehr viel Geld damit verdient, und jetzt kommen halt, ist notwendigerweise viele Investitionen, die reinkommen. Dann stellt sich heraus, dass diese Unternehmer jetzt Schwierigkeiten haben, Geld zu machen mit Elektroautos, aus mehreren Gründen, weil sie zum Beispiel auch sehr, sehr spät dran war, sich die Rohstoffe zu sichern. bei Lithium. Ja, das hat noch 2011 die Tonne $5,000 gekostet. Ne? Wenn der Tesla einsteigt und das sich einmal für 10 Jahre oder 20 Jahre die Mengen reserviert, ja, zu diesem Preis, und dann kommst du 7 Jahre später und dann kostet das 20.000 die Tonne und dann sogar 60.000 die Tonne, und das ist nur Lithium, ja, und dann hast du andere Rohstoffe, weil du zu spät dran warst, dann kannst du gar nicht konkurrenzfähig hier den Preis. Und dann kommen die Teslas und die Chinesen und drücken die Preise, die können sich das erlauben, und dann passieren eben solche Sachen, dass das Ford pro Auto jetzt $135.000 verliert.
Eigentlich kann man das ja in einem Wort zusammenfassen. Ne? Eigentlich ist das Disruption, oder nicht?
Das ist absolute Disruption. Und deshalb, deshalb versuchen die das zu bremsen, was nur geht. Und denen ist ja eigentlich sogar, wenn sie zu viele Elektroautos verkaufen, verlieren sie zu viel Geld. Ja? Und wenn sie zu viele verkaufen, dann verkaufen sie nicht mehr ausreichend Verbrenner, mit denen sie das bisher quersubventioniert haben. Deshalb versuchen sie das jetzt panisch alle irgendwie zurückzuhalten. Auch Mercedes. Mercedes hat halt eine Profitmarge auf den Elektroautos, die viel geringer ist als das bei den anderen. Deshalb wollen sie jetzt ein bisschen weniger Elektroautos machen, weil sie haben Angst, dass sie zu viele verkaufen. Ja, das hat schon auch der Fiat-Chef damals gesagt, der Carlos Ghosn damals, ne, dass er mit jedem Fiat 500 5.000 oder 9.000 Euro verliert. Gemacht haben sie es aber trotzdem, weil sie eine bestimmte Anzahl verkaufen mussten, damit sie nicht die Carbon Certificates kaufen müssen von jemandem wie Tesla und denen das Geld reinstecken. Ne?
Man diskutiert ja sehr häufig, zum Beispiel in Facebook, mit Menschen, die eben keine Elektromobilität mögen oder wollen. Kennt ihr sicher auch. Das Problem, was ich aber sehe, das spielt überhaupt gar keine Rolle, was wir in Deutschland wollen oder nicht wollen. Die Zahlen werden woanders gemacht. Also wenn wir als Exportnation Deutschland Autos verkaufen, dann tun wir nicht in Deutschland die Autos verkaufen, sondern im Ausland, vor allem auch in China. Und die Chinesen, das weiß ich, wollen keine Verbrenner mehr. Die wollen Elektroautos haben, die wir nicht liefern können. Also diese Strategie zu sagen, wir halten möglichst lange am Verbrenner fest, führt ja direkt ins Grab.
Martin Sandner zum Beispiel, ich habe das gelesen von Ford, das ist der CEO von Ford. Der hat das klar beschrieben, der sagte, das ist eine Illusion mit Deutschland, mit diesem Geschäft. Wir gucken auf die Welt, wir gucken nicht auf Deutschland. Unsere Zahlen gehen ja weltweit raus. Ja? Und wenn Deutschland meint, genau wie du das erklärt hast, Mario, das ist irgendwie rückläufig, aus welchen Gründen auch immer, du hast ja ein paar jetzt genannt, sehr eindeutige, dann mag das für uns sehr schadhaft sein, aber weltweit verkaufen die ja nun mal die Fahrzeuge. Ne? Das geht weltweit raus, da stören die sich überhaupt nicht dran, und die Margen machen die. Ne? Warum das hier in Deutschland nicht begriffen wird, wie du sagst, es mögen Ängste sein, man nimmt da was weg. Man kennt es aus dem Privaten, also ich habe es mehr als einmal jetzt erlebt in privaten Gesprächen, dass kaum Leute zu überzeugen sind oder sehr vorsichtig sich solchen Fahrzeugen nähern und sagen, Wolle, lass mich doch mal einen Tesla fahren und mal reingucken, erlebe ich fast gar nicht. Eher so, nee, vielleicht in ein paar Jahren, wenn das mal ausgereift ist, ne, da kommen diese alten, ausgekauten Narrative wieder ausgereift. Moment mal, hast einen Staubsauger, hast einen Mixer, hast einen, ja, wir haben 18 Maschinen, sagte mal Alexander Bloch in unserem Buch, die wir im Haushalt haben, und die sind alle ausgereift. Ich weiß gar nicht, warum man sich an der Elektromobilität dann so abarbeitet und sagt, das ist nicht ausgereift. Ne? Also das ist schon sehr eigenartig.
Das ist ein generelles Problem, ne? Dieses Ausgereiftsein. Ja? Zuerst einmal sehen wir selber diese Perfektionisten. Ja? Aber ein Beispiel, warum zum Beispiel das Silicon Valley, wo ich hier wohne, die San Francisco Bay Area, so innovativ ist, ist, du brauchst halt ein Ökosystem, du brauchst jemanden, der eine Idee hat, du brauchst jemanden, der dem Geld gibt, du brauchst eine Gesellschaft, die mit dir das positiv, konstruktiv diskutiert, und du brauchst Kunden, die sagen, na, jetzt warten wir mal auf die, also nicht die sagen, na, jetzt warten wir mal auf die Version 3.0 oder 4.0, bis das was ist, dann schauen wir mal, sondern die ein Problem haben, das gelöst werden muss, und dann nehmen wir auch dieses nur unfertige Produkt. Und damit sind wir hier viel schneller. Das heißt, die kriegen sehr viel rascher Feedback auch zu diesen Technologien, die sie unternehmen. Ja? Und können damit das auch verbessern. Und sie haben aber auch bereits Kunden, die zeigen, dass das wichtig ist, dass sie das brauchen. Und das ist wieder für die Investoren natürlich interessant. Wir sehen sie, ja, werden sie bestätigt, dass der Gründer doch recht hatte. Wir waren ja selber vor 140, 150 Jahren die Gründer, das Silicon Valley. Ne? Also die Gründerwelle, die so 1870, 1880, 1890 war, wo auch diese ganzen Unternehmen entstanden sind, wie Mercedes und Bosch und Siemens, da waren wir ja so. Heute ist es ja nicht mehr so. Ne? Wir zaudern und zögern. Wir wollen das, was wir haben, bewahren. Ja? Wir sind zu erfolgreich gewesen, dass wir jetzt zu viel haben, dass wir verlieren können. Und damit werden wir risk-averse, ja, also diese Risikoaversion, jetzt könnte man was verlieren und das verteidigen wir jetzt, während die anderen jetzt überall die Chance sehen, reinzudrängen.
Aber du sagtest was über Daten. Ich finde es wirklich, es entbehrt so ein bisschen einer gewissen Komik nicht, wenn wir darüber reden, dass jeder in Facebook registriert ist und sein Essen postet, ja, bis ins Kleinste runtergeht und seine persönlichen Sachen so offenbart, schreit aber zur gleichen Zeit, bitte, also schützt meine Daten. Das sind ja wahrscheinlich die gleichen Personen, würde ich mal jetzt fast mal annehmen, die danach lechzen und sagen, bitte schützt meine Daten. Aber man postet da rund um die Welt jede Bewegung, jede kleinste Bewegung. Ich finde, das ist so ein bisschen moralischen Dualismus ausgesetzt. Ne? Das widerspricht sich doch vollkommen.
Wir moralisieren gerne. Ja? Wir meinen, wir sind diese Dichtern denkend, wir meinen, wir sind so viel schlauer, weil wir die ganzen Probleme erkennen. Ja? Und das ist aber ein Scheißdreck. Ja? Man kann sehr leicht die ganzen Probleme herausfinden, die es mit was geben könnte. Ja? Es fällt aber viel schwieriger herauszufinden, was für Chancen sich ermöglichen, weil bei neuen Dingen weiß man das einfach noch nicht, in welche Richtung das geht. Und wir diskutieren gern ausführlich, welche Probleme das hat. Und haben kann und damit demotivieren wir uns selber und auch diese Gründer, ja, und die Leute mit den Ideen und machen dann nichts mehr. Und das hält uns davon ab, ja, da was zu machen. Und dann wird es auch immer mit so einer Selbstsicherheit vorgebracht, ja, das wird nie und nimmer gehen. Und weißt, ich hab das so oft erlebt jetzt, dass mir Leute, jetzt gerade ein Vorstand von der Deutschen Bahn, ja, auf LinkedIn, erklärt auch genau, warum Deutsche Bahn nie die 99% Pünktlichkeit der japanischen Eisenbahn haben kann. Ja. Und denke ich mal, weißt du, jetzt verwendest du eine ganze kognitive Energie, um mir zu erklären, warum es nicht gehen kann. Und ich selber bin Ingenieur und ich weiß nicht, als auf der Uni, ja, war es nie so, dass ich eine Examensarbeit hatte und da stand dann, erklären Sie, warum es nie und nie eine Lösung für X gibt. Das war immer, finden Sie eine Lösung für X. Und als Ingenieur lerne ich eigentlich, es gibt ein Problem, das wollen wir lösen und das zerlegen wir in Teilprobleme und dann lösen wir das. Bei uns ist aber, sobald die Leute von der Uni gehen, sind es deppert. Ja, werden sie politisch blöd. Ja, und dann erklären sie dir ausführlich, warum das nie und nie mehr gehen kann. Und das erzählt sie dann allen, die dann zuhören, ja, dann natürlich aus der deutschen Automobilindustrie, erklären sie das allen und denkst dann, ja, ich weiß das ja nicht, ich bin ja kein Ingenieur wie der da, ne, und der kennt sich da besser aus. Und dann haben es aber die Amis gemacht oder die Chinesen. Ne, und dann steht es betroppet, dann hat gesagt, ich habe das damals dem Stefan Schnorr, dem Staatssekretär aus dem Ministerium für Digital und Verkehr, als wir mit selbstfahrenden Autos einmal gefahren sind, habe ich auch dann gesagt, weißt du, jetzt kann dir keiner von deinen Automobilherstellern kommen und sagen, das geht nicht. Oder kann er nicht sagen, ja, wir haben das eh auch. Ja? Weil da kannst du nur sagen, so, dann gib mir doch einmal jetzt eine Möglichkeit, dass ich in der Nacht allein in einem Auto in Berlin mit seinem selbstfahrenden Auto ohne Fahrer herumfahre. Ja? Und dann werden wir schauen, ob die Nägel mit Köpfen machen können. Ja? Oder, weil sie können nicht mehr sagen, das kann nicht funktionieren, weil in Silicon Valley bin ich damit gefahren. Das ist da die Technologie, das kommt nicht in 10 oder 20 Jahren. Ich meine, ihr habt ja schon recht, es kommt ja in 10 oder 20 Jahren, aber von euch eben in 10 oder 20 Jahren oder eben nie. Ja? Nur dann zählt ihr nicht mehr. Ne? Und das wollen wir ja auch nicht, dass das verschwindet. Das heißt, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen, dass wir so eine Gesellschaft erlauben, die eben eine Gesellschaft ist, die uns erklärt, warum etwas nicht geht.
Genau, das kenne ich also auch. Immer wird immer gesagt, wie es nicht geht, statt mal zu überlegen, wie es geht. Also das ist im Bekanntenkreis oder bei ganz vielen der Fall. Erst sagen, wie es nicht geht und ich frage dann auch immer, ja, warum erzählst du mir das? Erzähl mir doch lieber den Lösungsweg, wie es dann möglich wäre. Aber vielleicht ist das auch wieder typisch deutsch, ich weiß es nicht. Aber es kommt halt so viel zusammen und die Menge, was nicht alles geht, ist das Problem, wobei die Amis ja das und die Chinesen das vormachen.
Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, das ist jetzt 5 Jahre her, Da hattest du mir gesagt, ein großes Problem ist auch Investoren. Also in den USA gibt es einfach Risikokapitalgeber, die sagen, ich gebe jetzt mal 10 Leuten richtig viel Geld und bei 9 verliere ich meine Kohle, bei einem habe ich richtig schön Gewinn und es gleicht den Rest aus. In Deutschland gibt es sowas nicht. Hat sich das inzwischen ein bisschen geändert oder sind wir immer noch an dem Punkt?
Also wir reden hier natürlich über Risikokapital, also wobei der Begriff im Deutschen ja auch schon wieder so ein bisschen... Im Englischen heißt Venture-Kapital. Und Venture hat so ein bisschen dieses, wir gehen gemeinsam auf so ein Abenteuer. Ne? Wir nehmen beide das Risiko auf uns. Ja? Und hier Risikokapital ist, das ist so, ja, das verpulver ich jetzt und ist dann weg. Ne? Weil es ja alles ein Risiko. Im Silicon Valley gibt es Venture-Kapital eine ganze Menge. Und zwar mehr als die Hälfte des amerikanischen Venture-Kapitals ist im Silicon Valley konzentriert. Und wir sprechen da, reden da von 60, 70, 80 Milliarden US-Dollar, die da jedes Jahr hineingepulvert werden in Startups und Unternehmen. Und das ist ein völlig anderes Investieren, als man das kennt. Weil zum Beispiel ein Startup, ne, da muss man definieren, was ist ein Startup? Ein Startup ist eigentlich ein Unternehmen, das nicht weiß, was sein Produkt oder Service ist, das nicht weiß, wer seine Kunden sind, das nicht weiß, wie man Geld macht damit. Ne? Twitter. Ja? Was ist das Produkt eigentlich? Wer zahlt dafür? Wer sind die Kunden? Ja? Das heißt, das ist immer so eine Wette. Ein Friseurladen, den ich aufmache oder eine Spedition, da weiß ich alles, da weiß ich sogar die Profitmarge, die ich machen muss, weil es gibt Vergleichsunternehmen dazu. Ne? Das ist nicht das große Risiko. Bei einem Startup natürlich habe ich aber als Investor die Möglichkeit oder die Chance, dass ich da ein Vielfaches von dem, was ich investiert habe, dann wieder zurückkriege und zwar relativ schnell. Ne? Wenn ich da plötzlich das 50-fache von meiner Investition rausnehme. Na, und deshalb ist das interessant, dass ich ihm sage, ich streue das. Ich habe 10 Unternehmen, von denen gehen 4 gleich einmal pleite im ersten Jahr. Ich habe 3 weitere, die laufen nur so herum und dann schließen es zu. Das sind 2, die machen Gewinn und das 10. dann macht so viel Gewinn, dass alle anderen Verluste, die ich hatte, mehr als gedeckt sind und ich habe noch entsprechend viel an Zinsen zurückgemacht. Nur, das ist ein anderes Investieren. Da schaue ich auf andere Kennzahlen, weil ich kann nicht gleich von Anfang an sagen, ich brauche diese Profitmarge und das ist mein Businessplan, weil ich weiß ja nicht einmal das Produkt, ich weiß ja nicht einmal, wie ich das preise. Schaut euch nur an, ChatGPT, ja? eine neue Technologie. Was ist denn wirklich das Produkt? Wo kann das eingesetzt werden? Das ist die große Frage jetzt. Wir sehen jetzt schon euch Ansätze, wo das eingesetzt werden kann, aber dann die Frage ist, was ist der Preis? Wer zahlt das? Sind das die Firmen? Sind das die einzelnen Benutzer? Ist das $20 im Monat? Ist das gratis? Und da sind wir Werbung drinnen. Ja? Also man merkt schon, das sieht man gerade wieder, wie wir versuchen, diese Unternehmen jetzt diese Businessmodelle zu finden. Und aber die Chance ist, dass das als Unternehmen werden, die gerade so wie OpenAI, dass die größer werden als Apple. Ja? Also dass die vielleicht 10.000 Milliarden Dollar wert sind, ja, in 5 Jahren. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Deutschland hat 4.000 Milliarden Dollar an Bruttoinlandsprodukt pro Jahr. Ne. Und da hast du Unternehmen, die da in einen Bereich gehen, der riesig sein könnte. So, und das ist aber auch nicht über Nacht entstanden im Silicon Valley, Venture Capital. Die erste Venture Capital Firma, Kleiner Perkins, wurde in den Ende der 50er Jahre gegründet, und zwar von einem österreichischen Juden, der geflüchtet ist von den Nazis, der Eugen Kleiner. Ja, der hat damals Fairchild Semiconductors mitgegründet, aus der dann unter anderem auch der Gordon Moore dabei war, der dann Intel gegründet hat, ja, mitgegründet hat. Und das heißt, die Leute haben dann, das sind Ingenieure gewesen, und die haben dann gesagt, wir haben so viele Schwierigkeiten gehabt, damals Geld aufzustellen für Fairchild Semiconductors, weil keiner verstanden hat, was ein Silikon-Transistor ist und wozu man das braucht. Ich war Ingenieur, ich werde jetzt investieren in solche Unternehmen. Ne? Das heißt, das sind auch oft solche Leute, die sehr viel Technologie Wissen haben. Und die geben nicht einfach einen Kredit, sondern die es wären Anteilshaber. Und was wichtig ist, wenn der ein Ingenieur ist oder selber ein Gründer war und einmal gegründet hat, dann weiß der genau, welche Schwierigkeiten du hast, durch die verschiedenen Phasen des Unternehmenswachstums zu gehen. Der hat auch das Netzwerk. Der kann da also dann gleich einmal vielleicht ein paar Mitarbeiter reinbringen, oder einen Kunden ranbringen, weil die hat er schon früher mal investiert und da kann er dann beim Larry Page und Sergey Brin anrufen und sagen, du, da habe ich ein neues Startup, schau das einmal an, die haben genau das Produkt, das du brauchst, die legen dir die Rutsche hinein, ne? Und die können dich, das heißt, du hast Smart Money hier an der Stelle. Und das dauert 6, 7, 8 Jahrzehnte, ne? 60er Jahre, 50er Jahre, und das ist halt dann entstanden über lange Zeit hinweg. Und in Europa, in Deutschland, unter anderem passiert das halt auch jetzt langsam, dass man halt jetzt 2, 3 Jahrzehnte jetzt Erfahrung hat. Was sich jetzt noch nicht akkumuliert hat, ist, dass man auch diese Beträge einsammeln kann. Man kann jetzt mittlerweile schon viel mehr, also noch vor wenigen Jahren war 50 Millionen in Europa einsammeln, war das Maximum. Heute geht man schon auf 100, 200 Millionen Dollar. Aber wenn man davon rechnet, dass im Silicon Valley die Unternehmen 5, 10 Milliarden also Tesla beispielsweise, ne, hat glaube ich 5, 6 Milliarden eingesammelt, bevor die dann zum ersten Mal profitabel waren. Ne? Das muss man auch haben, diesen Markt, dass das geht. Und das, da sind wir auf dem Weg, aber das dauert noch 1, 2 Jahrzehnte, bis man dann solche Volumina hat. Mittlerweile spricht ein Sam Altman von OpenAI, dass er 7.000 Milliarden Dollar aufstellen will, ne? Also das Zweifache des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, wir reden da schon von völlig anderen Dimensionen, was die an Kapital aufstellen wollen, damit sie diese KI-Chips bauen können und die KI-Infrastruktur aufstellen können.
Ja, dann sieht man wieder, dass es in eine Richtung geht, wo uns eventuell, uns Europäer, was weggenommen wird, wie diese Technologie, der Akkutechnologie, wo wir jetzt sehen, die großen Hersteller sind in Asien. Wir machen mit viel Mühe, versuchen wir so hinterher zu rennen, reden jetzt über Natrium-Akku, ne? Immer rennen wir hinter einer Technologie jetzt nur noch hinterher, die wir, wie du gesagt hast, dominiert haben, ne? Wie die Verbrennertechnik, das ist eine deutsche Errungenschaft und man freute sich des Lebens über dieses Teil. Und jetzt sieht man, dass andere immer einen Schritt voraus sind. Aber wir haben doch die Warnschüsse zweimal mitbekommen, einmal durch Musk, den man dann belächelt hat und gesagt hat, ja, was will der Kalifornier da mit so einem Elektroauto auf einem deutschen Markt? Also dann noch kamen die Spaltmaße, ne? Die unsäglichen Spaltmaße, wo ich keinen kenne. Ich bin selber nie an ein Auto rangegangen, eine Marke, wo ich gesagt habe, sorry, also das geht ja gar nicht. Hier sitzt die Tür ja, der Kofferraum nicht und das ist ja lächerlich. Ne? Und Jugendliche von heute, die noch weniger Affinität zu einem Fahrzeug haben, die gucken ja erst recht nicht nach sowas. Mars wurde belächelt. Dieses Belächeln hat ja bis heute irgendwie angehalten, das setze ich ja nicht durch, die Medien befeuern das. Jetzt sieht man den zweiten Warnschuss, der kommt über die Chinesen, die haben ihre Chance gewittert auf dem Markt. Die sehen, wie einfach das ist, die schlagen in die Lücke. Es mag ja auch das Klima jetzt eine Rolle spielen, dass man mit einer Technik auf den Markt kommt, die klimatisch natürlich viel besser verträglich ist, effektiver. Ja, die pustet keine toxischen und polyzyklischen Abgase raus. Und das passt alles in die Zeit. Jetzt lächelt man wieder über die Chinesen. Ja, die brauchen ja jetzt Jahre, ein Händlernetz aufzubauen, Kooperationen zu bilden. Ich kann mit dieser Selbstgefälligkeit, unserer deutschen Selbstgefälligkeit, kann ich persönlich wenig anfangen. Wie seht ihr das?
Schau dir an, wie das mit Toyota war, ne? Wie man da gelächelt hat in den 70er Jahren. Oder Sony und Japaner, ne? Mit Radio und Kameras, ne? Wer hat heute die Kameras? Ne? Das sind die Japaner, ne? Das sind nicht mehr wir, ne? Das sind nicht die Zeiss oder die Leica. Aber da kommt ein anderes Element ja auch noch hinzu. Ne? Zuerst einmal hatten wir ja eigentlich Batterietechnologie und von vielen dieser Sachen waren wir auch zuerst da. Also autonomes Fahren hat Mercedes-Benz damals in den 80er Jahren, zweiten Hälfte der 80er Jahren sehr viel gemacht. Nur war die Technologie bei weitem nicht so weit, aber da haben sie sehr erfolgreiche Projekte gehabt zu dem Thema. Aber es ist noch etwas, was kommt und das sehr wesentlich ist. Diese ganzen Unternehmen, die jetzt diesen Markt aufrollen, das sind überall noch die Gründer, das sind die Gründer drinnen. Ja? Ein Google, Sergey Brin, Larry Page, ein Musk, ja? die ganzen chinesischen Hersteller, da sind viele der Gründer sind neu. Und bei den Chinesen kommt noch ein weiteres Element dazu, dass die von der Regierung, dass die halt auch da sehr viel Unterstützung kriegen. Auf unserer Seite, die Unternehmen sind halt alt, da sind die Gründerfamilien schon lange draußen, die sind nicht mehr operativ drinnen. Das heißt, du hast Manager. Und Manager werden bestellt für 4 Jahre. Ja? Wen setzt du dazu in den Vorstand rein? Das sind nicht die Leute, die das meiste Risiko auf sich genommen haben, sondern die, die irgendwie das meiste Risiko vermieden haben. So halt nicht wirklich die großen Fehler gemacht haben, aber eben auch nicht die großen Erfolge hatten, weil du kannst nur dann Disruptionen machen, wenn du halt einmal das Risiko auf dich nimmst. Das heißt, die Leute sind auch dann nur für 4 Jahre bestellt und in der Zeit müssen sie schauen, dass sie den Shareholder Value erhöhen, ja? Weil sie einmal dann auch, dass die glücklich sind, dass sie die Verlängerung kriegen. Jetzt überlege mal, Google hat 2009 begonnen, autonome Autos zu entwickeln. Das sind 15 Jahre. Jetzt sind sie so weit, dass sie was haben, jetzt müssen sie endlich einmal Geld damit machen, aber sie haben jetzt jedes Jahr in den 15 Jahren 2-3 Milliarden Geld hineingesteckt. Ja? Tesla hat wann begonnen? Auch so 2003, 2004. Ne? Die haben auch die ersten Jahre 6-7 Milliarden verloren, bis sie das erste Mal Gewinn gemacht haben. Also das heißt, die haben erst Gewinn vor relativ kurzer Zeit gemacht. Das war ja erst 2019, 2020, ne? Dass sie da plötzlich massiv die Milliardengewinne gemacht haben. In der Zeit hast du bei Volkswagen, in diesen 15 Jahren, bei Volkswagen 5 CEOs gehabt. Da hat jeder CEO die Verführung, dass er diese 2-3 Milliarden, die da reingesteckt werden in ein Projekt, das sich vielleicht erst in 10 Jahren dann wirklich rentiert, da bin ich schon lange nicht mehr da. Da bin ich schon in Rente, irgendwo in meiner Villa am Starnbergsee, ja, und dann hat das der dritte CEO nach mir, heimst die Früchte ein. Während wenn ich jetzt rangehe, die 2-3 Milliarden Kosten spare, dann habe ich mehr Gewinn, dann heißt meine Shareholder Value, mein eigenes Aktienpaket steigt und ich habe den Gewinn hier für mich. Das heißt, die sind nicht jetzt dümmer Manager, sondern die werden anders bewertet, die werden auch anders hochgespült aufgrund anderer Kriterien. Und damit hast du keine Chance. Die haben kein Skin in the Game. Die werden zwar dann entlassen, aber da ging es ein Abwertungspaket in Millionenhöhe. Ja? Ein Musk, ein Sergey Brin, Larry Page, die stecken damit ihrem eigenen Geld drin und die wissen auch, was das Risiko ist. Ja? Und das ist natürlich auch was ganz was anderes, die Investoren da mitzuziehen, die Mitarbeiter mitzuziehen, weil jeder weiß, wenn das Unternehmen runtergeht, dann ist er auch pleite. Und dann will der aber das vermeiden natürlich, das ist was ganz was anderes. Während der Manager, den du hast, den CEO, der bei Volkswagen ist, oder wenn man jetzt ist, na, der geht dann mit einem goldenen Fallschirm. Ne? Dem ist mein Schicksal als Mitarbeiter wurscht. Ja? Warum soll ich dem also da folgen? Und das führt zu diesen ganzen Dingen dazu. Und Mitarbeiter, die sagen, na, jetzt redet er 2 Jahre was, der großartig der dies, ja, aber dem werden wir schon zeigen, wer dann eigentlich hier regiert. Ne? Und dann ist er abgeschossen. Ne? Und dann geht es wieder zurück, so jetzt kann man endlich wieder Dieselmotor machen. Ne?
Jetzt mal Butter bei die Fische. Du bist ja unterwegs mit dem Tesla in den USA. Funktioniert jetzt dieses Selbstfahren oder nicht? Also funktioniert das richtig gut oder siehst du da noch viel Entwicklungspotenzial? Damit ich mich einfach mal darauf freuen kann, in 20 Jahren vielleicht auch mal in Deutschland damit rumfahren zu können.
Ich habe jetzt gerade ein Video hochgestellt mit der V12 3.6. Das ist ja die letzte Version. Ich glaube, jetzt kommt noch bald die V12.4 raus. Ja. Und die haben sie ja dieser technisch anders. Und da bin ich durch San Francisco 27 Minuten. Also ich musste dann zu einem Treffen mit jemandem und das war am anderen Ende der Stadt. Und habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich einmal so 8, 9 Meilen, also so 16, so 15, 14, 15 Kilometer. Dauert 27 Minuten. Da fahre ich sogar mit dem Auto auf die Autobahn hoch. Ja, er fährt dann in die Autobahn, dichter Verkehrs gewesen, auch dann in der Stadt selber viel, viel Personenverkehr, dann durch so kleinere Vororte mit Speedbumps. Kein einziger Eingriff musste ich machen. Ich bin 27 Minuten gefahren, ohne dass ich wirklich das Lenkrad berühren musste. Also es gibt ja dieses Todmann-Einrichtung, wo ich einmal alle 30 Sekunden ABS gefahren und hat sogar bei den Speedbumps, ja, hat er abgebremst vorher, damit er dann nicht mich da gegen die Decke schleudert. Ja. Sehr beeindruckend. Ja. Und auch wirklich zügig. Und ich habe das ja schon jetzt seit fast 2 Jahren auf meinem Auto. Da habe ich schon die anderen Versionen gehabt, da hat er gezögert oder gezittert, ja. Aber jetzt mit der neuen Version ist es wirklich einmal so ein Quantensprung noch, was der jetzt noch kann. Dazu muss man wissen, was sie jetzt anders gemacht haben. Ne? Sie haben vorhin in vorherigen Versionen war der Ansatz, ich gehe ran und dann gebe ich einmal die ganzen Verkehrsregeln ein und das ist eine Ampel und die schaut so aus und dann musst du bei Rot stehen bleiben oder dich hier und das ist eine Fahrbahnmarkierung und dann. Das hat nie so wirklich, das sind sie irgendwann dann einmal angestoßen. Was sie jetzt gemacht haben ist, und das geht ja dank der Over-the-Air-Updates, dass sie die ganzen Fahrdaten runterladen von allen 6 Millionen Teslas. Ja, können sie ja machen. Und das haben sie, jetzt haben sie den Supercomputer endlich fertig, diesen Dojo. Und dort haben sie das alles aufgespielt und dann haben sie geschaut, okay, wer sind die schlechten Fahrer? Dann haben wir alle diese Daten rausgeschmissen. Wer sind so die mittelguten Fahrer? Die haben sie auch rausgeschmissen und haben sie nur die Videos und die Fahrdaten von den besten Fahrern genommen. Wie viele das sind, weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber wenn du halt 6 Millionen Fahrzeuge zugreifen kannst, dann wirst du schon einiges haben. Dann haben sie dem System nicht gesagt, was die Regeln sind, sondern haben das System das selbst erkennen lassen. Das ist ein bisschen der Ansatz auch bei AlphaGo gewesen von Google, ne, wo sie zuerst dem System 30 Millionen Spiele gegeben haben und dann in der nächsten Version haben sie keine Regeln mehr vorgegeben, sondern einfach das System herausfinden lassen, was die Regeln sind. Und hier genauso, hier haben sie das System jetzt bei Tesla herausfinden lassen, was die Regeln sind, nämlich was eine Fahrspur ist, warum der da stehen bleibt, aha, da ist immer ein Stoppschild oder da ist die Ampel rot und das ist das und jenes. Und dann kopiert er mehr oder weniger die Fahrweise von diesen guten Fahrern. Und das merkt man plötzlich, ne? Weil er plötzlich sehr zügig gewisse Manöver macht, die nur ein Mensch machen würde, die du so nicht einprogrammieren würdest. Mir ist das passiert bei einem Stau auf der Autobahn. Wir haben ja eine 4 Spuren typischerweise und die 4. Spur ganz links ist diese sogenannte Express oder Diamond Lane, ja, wo man dann nur im Carpool fahren kann. Das heißt, wo man mit gewissen Uhrzeiten nur mit 2 oder 3 Leuten im Auto fahren darf. Und ich stehe in der 3. Spur, Stau, es ist schon die Zeit, wo ich das nicht verwenden soll, weil ich alleine drinnen gesessen bin, schaltet den Autopilot, also schaltet der FSD ein, damit ich meine Brillen putzen kann, ja, meine Sonnenbrillen. Und auf einmal zieht er rein in die Spur, hat eine Lücke gefunden und da sind sie doch mit 30 Meilen pro Stunde schneller gefahren, als wo ich gestanden bin. Und fährt da plötzlich. Und ich denke, holy shit, jetzt muss ich das Auto jetzt zurückholen, weil ich, wenn mich der Polizist aufhält, dann kriege ich ein Ticket. Ja. Also das ist schon, und jetzt haben wir zum ersten Mal, also jetzt habe ich zum ersten Mal auch wirklich das Gefühl, jetzt haben sie die Technologie auf einem Stand, wo man sagt, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass sie jetzt in recht kurzer Zeit das wirklich so weit haben, dass das so sicher fährt, dass sie da fast auf ein Level 4 kommen. Ja, das war mit den vorherigen Versionen nicht. Da hat man gesehen, da ist viel Arbeit. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass es so weit jetzt, dass es bald gehen könnte. Ja.
Das geht doch runter wie Öl. Prima.
Ja. Was ich aber nicht verstehe ist, in den USA klappt das ja inzwischen recht gut, ist mal sehr weit in der Entwicklung. Dass wir in Deutschland nicht so weit sind oder Europa, verstehe ich. Da gibt es ja auch rechtliche Hürden und so weiter. Aber was ich nicht verstehe, dass ein Tesla in Deutschland es nicht mal schafft, zuverlässig Geschwindigkeitsschilder zu lesen. Also die einfachste Übung.
Du musst es ja so sehen, dass der Autopilot war ein anderer Software-Stack. Ja, das ist also, du kannst das so vorstellen, als ob du 2 Systeme drinnen hast, die auf dem System laufen. Ja? Also 2 Apps, mehr oder weniger, ja, die nichts miteinander zu tun hatten. Und wenn man dann eigentlich sich fokussiert auf das Neue, dann baut man da keine Korrekturen mehr ein. Weil mit der FSD, ich habe diese Probleme, ich höre immer von diesen Problemen aus den deutschen Foren, ja, dass die Lesezeichen, die Geschwindigkeitserkennung und so weiter, ja, so schlecht. Ich habe das nie wirklich das Problem, dass mich das bekümmert jetzt in den USA oder dass ich das sehe. Ja? Und da kann ich mir nur vorstellen, dass es 2 Stacks sein müssen, ja? Dass das anders ist und das, was wir haben, ja, eine andere Software ist. Ja?
Aber trotz anderer Software, es muss ja möglich sein, das auch mit Schildererkennung in dem heutigen Zeitalter hinzubekommen. Ich habe einen ID3 gefahren, Probe, der konnte sogar vorher das Schild schon sehen in einem gewissen Abstand. Wenn du nämlich dahinter einen Radarblitzer hast, dann kann man sich vorstellen, so schnell bremst man ja gar nicht selber runter. Weil man sagt, oh, jetzt habe ich das Schild gerade gesehen, er hat es aber nicht erkannt. Ich bremse runter und versuche noch gerade eine Blitzwarnung da auszuweichen. So. Und das hat der ID3 schon vorzüglich gemacht, also App hin oder App her. Also das hätte ich schon doch von meinem Tesla erwartet.
Nee, ich stimme schon zu, natürlich, dass man diese Sicherheit haben muss an der Stelle. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, das ist ein Vergleichsvideo, das jetzt gerade einmal war von dem Whole Mars Catalog, diesem Benutzer, ja, der auf der einen Seite die FSD jetzt getestet hat in den USA. also die eine Strecke gefahren ist und dann das Ganze mit dem EQS gemacht hat, mit deren Fahrerassistenzsystem. Ja. Natürlich muss man dazu sagen, dieses Fahrerassistenzsystem ist für gewisse Fälle ausgelegt. Zum Beispiel Stopptafelnerkennung braucht er nicht oder ist nicht da drinnen. Das ist mehr ein Spurhaltesystem gewesen. Und trotzdem hat er so oft die Fahrbahnmarkierungen überfahren, ja, dass man ständig eingreifen musste. Ja. Und da, weiß ich nicht, da hilft mir dann die beste Geschwindigkeitserkennung nicht, wenn das System grundlegende Sachen nicht machen kann, nämlich die Spur halten. Ja, nur weil es ein bisschen kurvig ist und es war jetzt nicht die großen Kurven. Ja, da frage ich mich, wie werden solche Systeme überhaupt zugelassen? Wieso? Das ist ja viel gefährlicher. Ja, und dann kommen die Vorwürfe natürlich sofort, na, das ist, kann man nicht vergleichen, weil das ist ein anderes Level-System, was der FSD hat. Aber jedes Mal erzählen dann die anderen die Leute, ja, das ist ja ein Level-2-System, das FSD, ja, und kein Level 4. Also was jetzt allerdings? So, der Fokus ist eigentlich, dass wir schauen müssen, was ist, und ich schaue ja auf dieses automatisierte, beziehungsweise wir sagen autonomes Fahren, ja, noch einmal, das ist der Ambitionslevel, dass wir hier ein System entwickeln in den USA, das eben dir das Fahren komplett abnimmt. Und dann kümmert mich Geschwindigkeitszeichenerkennung an der Stelle nicht mehr, ob ich mich jetzt dran halte oder nicht. Wenn das System autonom fährt, dann ist das eine andere Geschichte, die wir hier haben. Ja? Das sind auch digitale Landkarten, die dann das schon drinnen haben. Dann brauche ich auch gar keine Geschwindigkeitsschilder mehr. Ne? Das ist ja, was wir vergessen. Das ist ja nur mein Zwischenschritt. Das ist ein Zwischenschritt, dass er die Verkehrszeichen erkennt. Weil ich kann mit einem autonomen Autos 90% aller Ampelanlagen weg. Straßenschilder brauche ich nicht mehr, weil die sind für die Kommunikation mit menschlichen Fahrern.
Wir waren vorhin bei Venture Capital und wir waren vorher bei Deutschland und Technologien. Es gibt ja einen, den ich regelmäßig verfolge, das ist Frank Thelen mit seinem Unternehmen Freigeist, der ja genau das macht, unter anderem ja Lilium entwickelt hat. Wie stehst du dazu? Meinst du, das wird jemals in Deutschland möglich sein? Also Lilium, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer jetzt wissen, was das ist. Das sind halt auch Robo-Flugzeuge sozusagen, fliegende Autos, ja.
Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle, ja.
Was ist so deine Meinung dazu?
Ich bring da gerne Geschichte, ja. Also zwei Geschichten. Ja. Seine ist 2017, als das Buch geschrieben, der letzte Führerschein, allerdings ist bereits geboren, war ich dann so bei so einem endlich so mit diesem Ding fertig und haben mir gedacht, okay, vielleicht noch jetzt, was kommt jetzt noch, was kommt nach autonomen Fahren, was kommt nach Elektroautos? Und haben wir gedacht, haha, fliegende Autos. Ne? Dann habe ich mal kurz recherchiert. Dann habe ich 600 Unternehmen gefunden, die sowas bauen. Also irgendwie in verschiedensten Varianten bauen. Da habe ich gedacht, oh Gott, da will ich gar nicht mich in dieses Rabbit Hole da reinschmeißen. So, das war das. Jetzt hatte ich im April mehrere Delegationen hier, unter anderem eine Delegation, die aus Spediteuren bestanden hat, so Lkw-Fahrern, Spediteuren, Dienstleister für Spediteure, also die Straßenverkehrsgenossenschaft Süd, wenn euch das was sagt, die also Autohöfe betreibt, Tankstellen betreibt, Hotels betreibt, Fahrersicherheitstraining anbietet, aber eben auch die Mauteinnahmen macht. Ne? Und da war einer jetzt zum zweiten Mal dabei, ne? Der war vor 5 Jahren hier und als in der Feedback-Runde nach der Woche sagt er so, naja, es war so, weißt du, 2019 hat der Mare die ganze Zeit geredet über autonome Autos. Ne? Und dann haben wir gedacht, yes, das kommt nie. Ne? So, jetzt war ich das zweite Mal hier, jetzt bin ich drinnen gesessen und gefahren. So, und dann waren wir den Tag vorher, nämlich bei einem Meetup, das sind also so Abendkonferenzen, so 1-2 Stunden, da habe ich alle mitgeschleppt und das war über ein Startup, das fliegende Autos entwickelt. So, dieser Taxis hat gesagt, und ich bin auch in diesem Vortrag drinnen gesessen und habe gedacht, fliegende Autos kommt nie. Und dann ist mir eingefallen, vor 5 Jahren habe ich geredet so über autonome Autos und jetzt bin ich drinnen gesessen. Das heißt, was ich sagen möchte damit, wir können das nicht ausschließen, wir sollen das auch nicht ausschließen. Ja? Wir sollen sagen, okay, kann man das technisch lösen? Was gibt es da für Sachen? Batteriekapazität, elektrisch, wo startet man das? Wo bringt man das hoch? Welches Problem löst das Ganze? Ja, wäre das hybridwirtschaftlich erfolgreich? Was ist mit Regulierungen und so weiter? Ja, das ist sicherlich schwieriger als Elektroautos oder autonome Autos, wenn man in der Luft ist und dann noch mit anderen Sachen zu tun hat, Flugaufsichtsbehörde und Flugkorridore und so weiter. Aber wir sollten nicht sagen, das kommt nie. Ja? Ob das jetzt in 5 Jahren oder 10 Jahren kommt, wissen wir nicht. Das kann in 10 Jahren vielleicht dann da sein. Also ich kenne da genug Leute auch, die fest daran glauben. Ja? Ich selber beschäftige mich wenig damit, das ist nicht so mein Steckenpferd. Ja? Das wäre was, mein Bruder, der ist Pilot, den interessiert sowas, aber ich will da gar nicht rein, weil das, ich sehe schon, das ist viel zu viel, was man wieder machen könnte.
Aber danke für deine Meinung.
Ja. Aber was interessant ist, in der Menschheitsgeschichte, diese Zyklen, diese Epochen von den Entwicklungen, die scheinen sich zu halbieren. Die werden immer schneller und mit der KI wird das Ganze wahrscheinlich sogar nochmal exponentiell zunehmen. Ne?
Du sprichst wahrscheinlich die Kondratiew-Zyklen an. Ja? Also Kondratiew war ja ein sowjetischer Wissenschaftler in den 30er Jahren, der versucht hat herauszufinden, um aufgrund der sowjetischen Ideologie zu zeigen, dass der Westen am Niedergang ist. Ja? Da hat er gesagt, okay, welche Zyklen gab es denn da? Ne? Und da gab es halt dann, wie war das, Kohle, Eisen und so weiter. Ja.
Genau.
Dann die industrielle Revolution, so 1750, 1780, so insgesamt 60, 70 Jahre. Dann die nächste war dann halt die Dampfmaschine, ja, mit Eisenbahn, mit Stahlschienen und so weiter. Das war so das Internet damals, ne, man hat damals die Welt verbunden durch solche Sachen physisch. Dann kam die Erdöl, Autos, ja. Dann kam Flugzeuge, Concorde, solche Dinge, die Boeing, Petrochemie, ja, wo die Plastik gekommen ist. Und jetzt sind wir gerade aus der Phase heraus, was, das ist die fünfte Phase, die fünfte Welle, und das war eben Internet, soziale Medien, diese Dinge, wo sich die Welt halt digital sehr stark vernetzt. Und was jetzt ist, jetzt sind wir im sechsten Zyklus, in den steigen wir gerade hinein, und das ist alles, was mit KI und Robotics zu tun hat, ja, wo wir plötzlich sehen, KI beschleunigt das Ganze, und KI ist auch die erste und einzige Technologie, die wir entwickelt haben als Menschen, die sich selbst verbessern kann. Wir können mit KI Algorithmen optimieren, Software, Code optimieren, das heißt, die kann sich selber optimieren, und damit ist es nicht nur eine exponentielle Entwicklung, sondern eine super exponentielle Entwicklung, die wir hier sehen. Und jeder dieser Zyklen, jeder dieser Wellen, dieser Kontratiewellen, war kürzer, ja, immer so um 10 Jahre, also von statt 60 Jahre. Und jetzt die KI wird wahrscheinlich nicht einmal 20 Jahre brauchen, bis wir dann in den nächsten, in den siebten Zyklus treten werden. Ja, und in diesen Anfangsphasen sind normalerweise immer davon geprägt, dass es massive Innovationen gibt. Innovationsrate steigt massiv an und damit auch Produktivität von Dingen. Ja. Und der Zyklus danach wird ein anderer sein, da werden wir dann wahrscheinlich künstliches Leben haben. Wir haben halt Zeit für einen anderen Podcast, ja. Aber schauen wir mal auf KI. Und diese Zyklen werden immer rascher und schneller. Ja, das ist richtig.
Ja, ich habe eine Geschichte geschrieben, das ein Buch über genau diese KI, nicht als Fachbuch, sondern als Roman. Der startet übrigens in Palo Alto, ne, genau in der Umgebung, die man da kennt, ne, wo die Großen da alle gestartet sind oder die mal groß wurden. Und die Geschichte behandelt genau so eine KI bis zum Androiden, ne, einen perfekten Androiden. Und ich darf natürlich nicht hier spoilern. Ich denke, es hat mich da animiert, durch meine Recherchen genau auf so Zyklen, auf diese Zyklenzeit zu kommen, zu sehen, eigentlich wird das immer schneller. Und die Innovatoren, ne, wie damals Mars oder so, wenn heute noch die Zeit der Hexenverbrennung gewesen wäre, ich glaube, hätte man jetzt den Mars auch öffentlich verbrannt. Das kann man jetzt nicht mehr. Man diskreditiert eben Leute auf eine ganz subtile und andere Art. Und das kennen wir. Wir kennen ja die Medien, wie sie es machen, wie es jetzt läuft. Ne? Subtil, weniger subtil. Und eins ist aber klar, diese Innovatoren, wir merken immer wieder, also das, was ich beobachte, die werden bis heute für ihre Dinge, dieses Neue reinbringen, was wegnehmen von dem Alten, immer wieder dahingestellt und sagt, nein, will ich nicht, ich will nicht in das Neue. Kaum hat man's, dann sind es die größten Verfechter, die dann sagen, ja, das ist ja ein angenehmes Leben, das hat uns ja alles angenehm gemacht. Ne? Und das sind immer die, die jetzt wirklich schreien, so erlebe ich es ja wahrscheinlich eher genauso, die sich da mit Händen und Füßen gegen wehren und sagen, bitte nichts Neues, bitte tu mir das nicht an, ne? Nimm mir nichts weg.
Du weißt ja, Innovation geht durch drei Phasen. Ne? Die erste Phase ist, der Innovator wird lächerlich gemacht, man lacht ja, darüber. Elektroautos, dann machen wir bitte deine Spaltmasse. Ja. Oder eine Dampfmaschine, aber wie ein Motor auf einer Kutsche und unter der Erde, das ist die blödeste Idee überhaupt. Ne? Du, wieso machst lacht man drüber. Zweite Phase, man wird aggressiv. Ne? Man hat diese Argumente. Ein Elektroauto, ah, der Stromverbrauch und das ist nichts und Magnetfelder und alles sind blödsinnige Ideen-Sachen. Ja? Die dritte Phase ist dann, ich habe es ja schon immer gesagt, dass es eine Idee ist, dass es super ist. Also ich hatte das letzte Mal Porsche-Leute hier, ja, gell? Ja, ja, ja. Leute von Porsche. Und nach meinem Vortrag sagt er dann auch, ja, genauso sehe ich das auch.
Okay. Wir haben ja ganz viel über künstliche Intelligenz gesprochen im Rahmen von Autofahren. Ich habe vorher immer natürlich über künstliche Intelligenz nachgedacht und man hat das immer wieder in den Medien gesehen in den letzten Jahren. Aber es war irgendwie nicht fassbar, sage ich jetzt mal. Na, man hat es dann angefangen zu benutzen, da kam die Alexa oder kam Siri bei Apple. Aber das war alles nicht besonders perfekt, ne, bis heute nicht. Und jetzt seit ein paar Monaten, übrigens auch durch den Michael, habe ich mich da noch näher mit befasst und staune inzwischen, was heute tatsächlich wirklich möglich ist. Also vorhin das Lied, was ich eingespielt habe, ganz am Anfang, das habe ich innerhalb von anderthalb Minuten durch ein paar Anweisungen produzieren lassen. Das ist jetzt nicht eine super Produktion, aber es hört sich doch immerhin nach was an. Ich habe kürzlich einen Ausflug oder war mit meiner Klasse im Landschulheim und habe danach gedacht, so, jetzt mache ich einen Bericht über diesen Aufenthalt im Landschulheim. Wir waren im Schwarzwald und wir sind nach Freiburg gefahren. Und ich habe der KI gesagt, mach mal einen Bericht über ein Landschulheim in Furtwangen und mit einem Ausflug nach Freiburg. Ich habe 80% von dem Ding übernehmen können. Der hat sogar erraten, in welchem Hotel wir übernachtet haben. Unglaublich, was inzwischen möglich ist. Das ist toll, das macht Spaß. Auf der anderen Seite macht es mir auch ein bisschen Angst, weil ich mir dann überlege, okay, wo geht das hin? Wo führt das hin? Einerseits Fake News, ne, kann man damit leicht herstellen. Und auf der anderen Seite kann man solche Dinge ja auch militärisch nutzen. Und wir leben leider in einer Zeit, in der es Auseinandersetzungen auch mitten in Europa gibt. Und das macht mir dann auch Sorgen. Geht dir das auch so oder siehst du nur die tollen Sachen?
Ich meine, du kannst natürlich mit einem Hammer, ne, kannst einen Nagel einschlagen, ein Möbel bauen und ein Haus bauen und du kannst auch immer einen Schädel einschlagen. Ne? Oder du kannst mit einem LKW Güter von links nach rechts bringen. Ja? Oder du kannst jemanden im Weihnachtsmarkt überfahren damit. Ne? Ja, also es hängt immer davon ab, wie wir das einsetzen. Und das ist mit KI ein neues Werkzeug genauso. Ja?
Das aber viel mächtiger ist.
Ja, das ist die Frage, was wir verstehen. Und es ist eine andere Mächtigkeit, als wir sie bisher gewohnt waren. Ne? Es ist ja eine kognitive Mächtigkeit. Ja? Bisher hatten wir eine physische Mächtigkeit. Maschinen haben unsere Arbeitskraft, unsere Muskeln. Das heißt, wir haben heute, wo wir früher Menschen geschunden haben und mehr oder weniger physisch zerstört haben, müssen die Menschen halt sich körperlich nicht mehr einsetzen, sondern es macht die Maschine an der Stelle. Damit haben wir auch höhere Lebenszeiten und so weiter. Jetzt haben wir kognitive Dinge, also kognitive Intelligenz, künstliche Intelligenz, die eigentlich jetzt sehr viele Berufe ändern wird oder vielleicht sogar komplett ersetzen wird, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Notare, die eigentlich Schnittstellenfunktionen und sehr viel Routinetätigkeit machen. Der Rechtsanwalt setzt einen Vertrag auf und der ändert sich einfach nur der Name, der Betrag, die Adresse, das Datum. Ja. Das kann eine Maschine viel besser machen. Und warum soll ich dem Rechtsanwalt dann so viel Geld zahlen? Oder Notar, Detto. Ne? Das sind so Zwischenverdiener, Schnittstellenfunktionen, die keinem abgehen, wenn sie nicht da sind. Andere Berufe existieren ja nach wie vor, obwohl es da Technologiewandel gegeben hat, wie der Buchdrucker, ne? Der früher Bleilettern gesetzt hat, heute sitzt am Computer und macht das. Ist auch gesünder der Job, weil er nicht mit Blei herumarbeiten muss und sich damit über die Zeit vergiftet und so weiter. Und das ist genauso, so sollten wir das auch sehen. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt einen Beruf ersetzt, sondern was kann ich jetzt mit der Technologie machen, was ich vorher nicht konnte. Vielleicht ein Beispiel, ne? Als die Dampfmaschine durch Elektromotoren ersetzt worden ist, wird man damals bei Dampfmaschinen die Produktion, die Fertigung angeordnet. Es hat sich nur eine große Dampfmaschine wirtschaftlich gerechnet. Man kannte keine Mini-Dampfmaschine. Also man hat eine große Dampfmaschine hingesetzt und drumherum hat man die ganzen Maschinen angeordnet, die durch Hebel, Keilriemen, Gestänge betrieben worden sind. Ja? Und dann ist die Elektrizität gekommen, der Elektromotor. Was hat man gemacht? Man hat die Dampfmaschine rausgeschmissen und hat einen großen Elektromotor reingesetzt. Da hat es nicht viel verbessert, vielleicht was billiger jetzt, ja? Aber es hat sich nicht viel verbessert. Bis man draufgekommen ist, dass man natürlich jetzt viele kleine Motoren bauen kann, Elektromotoren, das ist nämlich wirtschaftlich. Und damit kann ich den Produktions- und Fertigungsprozess komplett anders auslegen. Und das plötzlich hat diese ganze Produktionssteigerung gebracht. Das bringt man diese Innovationszyklen und Raten, die in den Kontraktivzyklen hinaufgehen. Aber dazu mussten erst die alten Ingenieure sozusagen wegsterben oder aus dem Unternehmen gehen, dass man dann neu denken konnte. Und das ist genauso mit der KI, ne? Es ist eines, oder Digitalisierung, ne? Es ist eine Sache, ob ich digital jetzt mit einer App mein Mercedes öffnen kann und sage, jetzt habe ich es digitalisiert. Ne? Nein, da muss das so rangehen, wie es Elon Musk gemacht hat, ne? Dass das Auto eigentlich um eine digitale Steuerung so zentriert entwickelt wird, ne? Dass alles am Touchscreen ist. Das ist mit der KI genauso. Ich kann den einfachen Ansatz wählen, indem ich einfach nur sage, okay, jetzt brauche ich den Programmierer nicht mehr, weil der andere ist jetzt doppelt so produktiv wie der, sondern ich muss denken, was kann ich jetzt machen, was ich vorher nicht konnte damit. Ne? Und dann wird man plötzlich sehen, was möglich ist. So, das ist der richtige Ansatz eigentlich.
Mann, ich finde, das war heute ein mega interessanter Podcast.
Habe ich nicht viel zu viel versprochen, ne, Michael? Haben im Vorfeld, habe ich gesagt, heute haben wir einen ganz, ganz fantastischen Gast, Mario Herger, weil den kannte ich ja schon von vor 5 Jahren. Und ja, wir sind nicht enttäuscht, Mario. Und
danke auch für die Fragen. Also die Fragen, ich kann immer nur dann auch vielleicht interessantere Antworten geben und nicht immer dieselben, die man sonst so in anderen Podcasts hört, sondern wenn man auch die Fragen entsprechend hat, die mal anders sind, ne, das auch interessant machen auch für
den. Deshalb habe ich noch eine Frage. Warum? Vielleicht sind wir einen Schritt zu weit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir reden immer über künstliche Intelligenz, aber können wir die natürliche Blödheit nicht für vorher einmal ausschalten?
Ja, und zwar, ja, das ist natürlich schwierig. Vielleicht schafft das dann Musk mit seinem Neuralink, ja. Aber vielleicht noch einmal, um zur Mobilität zurückzukommen, ne? Die ja jetzt auch mit der KI noch einmal, und da rede ich jetzt nicht von autonomer Mobilität, sondern ich rede von einer neuen Form der Mobilität, die wir so bislang nicht betrachtet haben, und zwar Optimus, der Tesla-Bot. Ja. Es gibt ja jetzt mindestens ein Dutzend Unternehmen, die so einen zweibeinigen, zweihändigen Roboter bauen und da die KI integrieren. Ja. Und da gibt es Beispiele jetzt, also zum Beispiel von der Firma Figure, ja, die den Roboter Figure One hat, wo sie ChatGPT integriert haben. Und dieses Ding spricht mit dir ganz natürliche Weise und tut die Sachen und kann sich selber trainieren. Ja, was vorher ein Mensch diesen Roboter mühsam beibringen musste, kann dieser Roboter jetzt sich selbst beibringen, wie eben beispielsweise AlphaGo sich selbst das Spielen beigebracht hat oder der Tesla jetzt in der Version V12 sich selbst das Fahren beibringt. Ja, jetzt bringt er sich selbst alles das bei. Und er hat durch die großen Sprachmodelle, also dieser generativen KI, ist er nicht nur auf einen Apfel trainiert und auf ein Glas Wasser, sondern er hat Millionen von Objekten, die er erkennen kann. Ich habe das jetzt gerade zum Beispiel meinen Eltern, meinem Vater gezeigt, ich habe meinen Vater besucht heute, aber ich war gestern bei einer Gruppe von 350, 400 Apothekern. Und ChatGPT hat die neue Version heraus, und GPT-4o, die Omni-Version. Und ich bin ran und habe einige Medikamente vorne hingestellt, habe das fotografiert und habe das abgeschickt und ChatGPT und gesagt, was hilft hier gegen Harnwegsinfektionen? Und dann hat er mir gesagt, welche Schachtel das ist, wie die heißt. Ich habe gefragt, welche Nebenwirkungen gibt es? Und habe gesagt, wie schaut die Packung aus? Und dann hat er gesagt, das ist die mit dem Weiß, das ist großteils weiß, hat aber so einen orange-roten Streifen und da sind so Ringelblumen drauf. Ja, so, und jetzt macht das mit einem Roboter, der in der Welt herumgeht, und ich kann dem sagen, bring mir doch jetzt bitte von McDonald's drüben einen Burger mit ein paar Pommes frites, ja, und bring mir das rüber. Und anstelle jetzt Uber Eats anzurufen, dann kommt einer mit einem 2 Tonnen schweren Auto daher und bringt mir das, oder vielleicht ein Fahrrad, habe ich jetzt einen Roboter, der 60 Kilo ist, geht dorthin, und das ist eine Mobilitätsform, die nicht nur draußen geht, sondern auch in Gebäuden geht, ja, und plötzlich viele Haushaltstätigkeiten machen kann. Und das ist ja auch Elektromobilität an der Stelle. Ne? Haben wir eine neue Form der Elektromobilität, die autonom unterwegs ist und eine Lebensform dann wird, das ist dann der 7. Kontraktivzyklus, da sprechen wir ein anderes Mal drüber. Ne? Das heißt, wir sehen jetzt schon, wie das sich entwickelt. Und das passiert in einem Bruchteil der Zeit, was beispielsweise das Web 1.0, 2.0, 3.0 gebraucht hat. Das ist in den 90er Jahren das begonnen, ja, und bis jetzt, wir sind Web 3.0, das sind 25, 30 Jahre. ChatGPT wurde wann? Vor 18 Monaten herausgegeben. Und jetzt sehen wir schon diese Roboter. Das heißt, in drei Jahren geht das durch diese Entwicklung durch von KI 1.0, ChatGPT alleine, zu 2.0 verbunden mit anderer Software, zu 3.0 mit einem Körper im Auto, im Roboter, in der Maschine, in der Drohne. Und das beschleunigt so stark. Also ich selber finde es spannend.
Ne? Mario Herger, herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. War mir wieder eine Ehre. Und ich denke, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du bei uns zu Gast warst. Ich wünsche dir dann, wenn du irgendwann wieder in die USA zurückfliegst, einen guten Flug. Das funktioniert noch ganz traditionell, noch nicht auf dem fliegenden Roboter, sondern im Flugzeug. Und bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt einfach mal. Und danke schön, dass du dabei warst.
Ja, tschüss, ganz Mario. Lieben Dank. Ciao.
Tschüss. Besten Dank.
So, Mario Herger ist vielleicht schon wieder auf dem Flug nach Hause. Ich würde sagen, Michael, wir machen ganz schnell Schluss und melden uns dann wieder in 2 Wochen wieder. Und da gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten dann rund um unseren Podcast und alles Mögliche. Da kann man schon mal gespannt sein. Und vor allen Dingen, wir müssen über eins diskutieren, Michael. Unbedingt. Ja. Weil ich habe festgestellt, wir sind in einem Ding wirklich ganz, ganz weit auseinander. Nämlich Geschwindigkeit. Du bist gegen ein Tempolimit.
Ja, genau.
Das müssen wir diskutieren. Das müssen wir diskutieren.
Das
machen wir nicht heute, das machen wir das nächste Mal. Danke fürs Zuhören und nächstes Mal diskutieren Michael und Jerome über das
Tempolimit. Das wird lustig.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.